Der Podcast für große Menschen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast Herzensangelegenheiten im Gespräch. Mein Name ist Gabriele Pfanzelt und mir sitzt heute gegenüber Rohan Siebert. Rohan Siebert ist gelernter Erzieher. Er war lange, lange Jahre bei uns Einrichtungsleitung, hat uns letztes Jahr ohne Genehmigung verlassen. Man glaubt es kaum, dass man sowas einfach machen kann. Ist mittlerweile in der ambulanten, stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig, hat also den Kita-Bereich komplett verlassen. Herr Siebert, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, ja, das stimmt, wir sind sehr früh am Morgen heute hier. Wollen Sie zu Ihrer Vita noch irgendwas ergänzen?
Ist im Grunde genommen die berufliche Vita vollkommen korrekt an der Stelle. Langjährig im Kindertagesstättenbereich gewesen. Krippe, Kindergarten, Hort sind mir vertraut und jetzt bin ich in die Jugendhilfe eingestiegen und mache jetzt gerade da den Freischwimmer.
Mhm. Der Freischwimmer ist sehr, sehr interessant, da werden wir näher drauf eingehen. Ich würde gerne erstmal nochmal einen Blick zurücknehmen auf die Zeit Kita, Kita-Leitung. Mhm. Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
Stress und viel Freude.
Viel Freude, weil?
Viel Freude, weil da viele Geschichten mit verbunden sind mit Kindern und halb jungen Erwachsenen, Jugendlichen, teilweise auch mit den Eltern, an die ich tatsächlich sehr gerne zurückdenke. Ich habe auch immer wieder mal Momente, wo ich an einzelne Kinder denke und mir denke, was ist jetzt aus dem geworden, wo sind sie jetzt? Wie geht es denen jetzt? Und auch die Frage, erinnern sie sich noch an mich? Oder vielleicht bin ich auch gar nicht mehr präsent, was vollkommen in Ordnung ist. Genau, und der Stress, das sind tatsächlich eigentlich hauptsächlich die Elternarbeit beziehungsweise strukturelle Bedingungen und gesetzliche Bedingungen, die speziell bei Corona sehr extrem zugespitzt haben.
Genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Stress mit Eltern, warum?
Da kann ich jetzt weit ausholen. Ich versuche es kurz zu fassen. Stress mit den Eltern, letztendlich glaube ich, dass viel dadurch entstanden ist, dass die Wissenschaft und die Pädagogik an sich deutlich weiter fortgeschritten ist an vielen Punkten als die Idee und die Rollen, die in den Köpfen von den Eltern vorhanden sind, beziehungsweise die Zielsetzung der Eltern, was ihre Kinder betrifft. Um es kurz zu benennen, also eine der schönsten und für mich prägendsten Momente war, als ich zu Beginn meiner Ausbildung in Kindergartengruppe übernommen habe und eine Mutter ein 2,5-3-jähriges Kind mir reingeschoben hatte, die hatte noch ihre Windeln an ein Mädchen und mich gefragt hat, sie können mir schon garantieren, dass sie das Gymnasium schafft. Und ja, das ist im Grunde genommen zugespitzt das, was die Eltern von Kindertagesstätten als Bildungsträger auch erwarten. Mhm. Und da gibt es halt große Differenzen auf dem, wie man dorthin kommt, dass die Kinder das Bestmögliche aus sich selbst rausholen. Und diese Diskussionen haben sich im Grunde genommen jedes Jahr immer wieder wiederholt.
Mhm. Die ewige Leier, die Vorschule, der Englischkurs und das und das, weil sonst kann mein Kind nicht in die Schule und so weiter. Ja, richtig. Nicht nur die Eltern sind da in gewisser Weise noch auf einem alten Zug, auch die Kitas selbst, die ganzen Systeme, unser Schulsystem, unser Kitasystem hinkt da hinterher. Wir sind gerade im Wandel, um hier umzustellen. Ich nenne es in meinem Überbegriff moderne Pädagogik, die einfach basierend ist auf entwicklungspsychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Das weiß man schon lange. Also seit 20 Jahren weiß man, wie der Mensch tickt, wie er auf die Welt kommt, was alles an Potenzialen in ihm steckt. Und trotzdem sind wir aber von unserem System immer noch nicht weggekommen. Das System, wir müssen irgendwas hinerziehen, wir müssen irgendwas reintrichtern, damit das Kind überhaupt in der Lage ist, ein guter Mensch zu werden.
Ja.
Und das ist so von der Grundhaltung einfach nicht richtig.
Das ist richtig und gleichzeitig verstehe ich aber auch die Eltern, wenn sie so verzweifelt sind, weil man braucht irgendetwas. Also ich habe selber 4 Kinder, 4 Jungs und es gibt schon die Momente, wo ich mir wünsche, es möglichst einfach zu machen und indem ich einfach sage, okay, jetzt hast du ihr Lateinvokabeln, lern sie auswendig, dann kannst du was für dein Leben. Aber das ist zu einfach gegriffen und das sind, glaube ich, auch viele Eltern sind überfordert einfach mit dem Ideal, das pädagogisch aus meiner Sicht gelebt werden sollte, wo ich auch dafür stehe und sehr dankbar bin dafür, dass die AWO-Kreisverband Ebersberg, um ein bisschen Werbung zu machen, auch dafür steht. Ich verstehe auf der einen Seite die Eltern, die da vollkommen überfordert auch sind mit dem Schulsystem und man will natürlich das Beste für sein Kind. Und je einfacher und je schneller das machbar ist, ist es natürlich schöner und 1 plus 1 rechnet sich leichter zu 2 als 1 plus 5 minus 4 plus 3 minus 5, jetzt habe ich mich, glaube ich, verrechnet, ist 2. Aber es ist einfach nicht der kurze Weg, der ist es einfach nicht. Und diese kurzen Abkürzungen mit den Begriffen wie Vorschule, das haut nicht hin. Das ist einfach auch in der Praxis nicht umsetzbar. Also selbst wenn ich die Theorien und die wissenschaftliche Forschung dazu nicht hätte, erlebe ich es jeden Tag. Das ist, führt nirgendwo hin.
Ja. Ja, ich glaube, die Grundproblematik liegt tatsächlich daran, dass das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich nenne es ein gesellschaftliches Problem, dass uns das Vertrauen abgeht, dass unsere Kinder alles mitbringen, was sie brauchen. Und was sie von uns dazu noch brauchen, damit das, was sie in sich tragen, dann auch zur Entfaltung kommt, ist tiefe Verbundenheit und eben das Vertrauen.
Ja.
Und den Raum und die Möglichkeit, sich auszuprobieren, und zwar elementar im Spiel. Damit kommen sie auf die Welt, da vertiefen sie sich, da sind sie konzentriert, da kann sie nichts ablenken. Und was tun wir in der Hauptsache? Wir unterbrechen das Spiel der Kinder. Also wir unterbrechen den Lernfluss der Kinder, den sie naturgegeben mitbekommen haben. Und zwar permanent.
Ja.
Durch unsere Systematiken, die wir haben, durch unseren Tagesablauf. Es geht an vielen Stellen gar nicht anders. Aber man kann seinen Tag, und das ist unsere elementare Aufgabe in der Kita, man kann es sehr, sehr kritisch und genau prüfen, wo ist es wirklich notwendig. Muss ich den Morgenkreis jetzt machen? Oder habe ich jetzt gerade die Phase, wo die Kinder in das erste vertiefte Spiel kommen? Dann brauche ich bitte schön jetzt keinen Morgenkreis. Dann setze ich mich halt vor Mittagessen nochmal zusammen, wenn ich irgendwie in der Gruppe nochmal ein gemeinsames Gespräch möchte und so weiter. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber dazu muss ich einen Kopf aufmachen und wegkommen von, das gehört sich so. Es gehört sich so, dass die Kinder kommen und dann macht man erst einen Morgenkreis und dann sollen sie noch Brotzeit machen und dann müssen wir noch da das oder jenes basteln oder wie auch immer. Also wegkommen von diesen tradierten, alttradierten Schemata.
Ja. Was ich daran spannend finde, ist, dass auf den ersten Blick diese Strukturen wie Morgenkreis und wir haben bestimmte Essenszeiten und so weiter schon helfen. Allerdings meiner Meinung nach hauptsächlich den Pädagogen bzw. den Eltern, die diese Strukturen, glaube ich, mehr brauchen als die Kinder, weil die Kinder sich den Tag selber viel besser strukturieren nach ihren eigenen Bedürfnissen. Also mittlerweile, jetzt überspitzt gesagt, brauchen wir Erwachsene ja sogar feste Uhrzeiten, an denen wir auf die Toilette gehen dürfen während der Arbeitszeit. Also da gibt es wenig Spielraum. Und die großen Firmen wie Apple oder Microsoft oder Google, irgendwas in der Richtung, die brechen das gerade wieder auf, weil sie eben auch verstanden haben, dass das vollkommen arrhythmisch für den Menschen an sich ist.
Ja.
Und diese Struktur einfach so, zwar auf den ersten Blick hilfreich ist, aber letztendlich der viel längere Weg ist und viel mehr die Leute eingrenzt und in ihrer Kreativität tatsächlich auch behindert. Und Was ich spannend finde, ist jetzt gerade in der Jugendhilfe, wo ich bin, das ist eine Clearingstation mit jungen Erwachsenen zwischen 18 und 21. Und das sind die Leute, die aus der JVA, also aus der Justizanstalt, aus dem Gefängnis teilweise rauskommen und ihre Familien, ihren Boden, ihren Background verloren haben, auf der Straße teilweise leben. Und wir versuchen eine Anschlusshilfe für die zu finden, zu organisieren. Und da ist immer wieder Thema, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen brauchen Struktur. Ich glaube, dass die gar nicht diese Struktur brauchen. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass die selber ihre eigene Struktur entwickeln und wenn sie etwas wollen, es dann tatsächlich auch machen. 8 Uhr aufstehen muss nicht sein, wenn da jetzt keine Notwendigkeit dazu besteht, aus meiner Sicht. Und es ist eher mehr so, dass wir aus pädagogischer Sicht in diesem Alter rückgreifen auf die Kindertagesstättenzeit, wo wir die Strukturen eingepflanzt haben, weil wir glauben, sie zu brauchen. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Und die Pädagogen, die ich kennengelernt habe, die mutig genug waren, und auch die Eltern, die mutig genug waren zu sagen, okay, ich gebe diese Struktur nicht zwingend vor. Es gibt Notwendigkeiten, da kommt man nicht drum rum. Ich muss in die Arbeit, ich habe bestimmte Termine. Aber alles drumherum frei zu gestalten und auch, wie Sie gerade eben gesagt haben, das Vertrauen an die Entwicklungskraft des Kindes. Mhm. Wenn man da den Mut aufbringt, sich mal darauf einzulassen, dann ist ganz, ganz viel möglich. Und es ist, meiner Erfahrung nach, der einfachere Weg, auch wenn es am Anfang schwieriger zu scheinen sein.
Und schwieriger zum Aushalten.
Ja,
definitiv. Also das zu beobachten, anzuschauen, denke ich, warum steht er jetzt nicht auf? Warum macht er das jetzt nicht? Das auszuhalten, demjenigen diese Autonomie, auch ein Grundbedürfnis des Menschen, mit dem er auf die Welt kommt, zu belassen und abzuwarten, bis derjenige selber soweit ist und dieses Vertrauen zu haben, dass es irgendwann so sein wird, wenn denn nicht zu viel kaputt ist. Sie sind in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben vor ein paar Wochen gesprochen, Sie haben einige Geschichten erzählt von jungen Jugendlichen. Wollen Sie da einfach ein paar Eindrücke uns geben?
Gerne. Vielleicht ein Hinweis für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Das sind jetzt keine einfachen Geschichten, also wer da jetzt einen schwachen Magen hat oder ein schwaches Gemüt, wobei das jetzt nicht negativ gemeint ist, darf gerne jetzt überspringen und in 2-3 Minuten wieder zuschalten. Ich war jetzt, als ich die AWO verlassen habe, war ich jetzt in Ottobrunn tätig, dann in München in der Asylsozialberatung und bin jetzt eben im Hasenbergl tätig. Und da habe ich schon sehr krasse Sachen teilweise auch mitbekommen. Also von Eltern, die, das war jetzt in der Asylsozialberatung, von Eltern, die dazu gezwungen waren, ihre 12-jährige Tochter auch in die Prostitution zu geben, weil sie einfach finanziell keine anderen Möglichkeiten und keine Chancen gesehen haben. Und das ist absolut krass und absolut furchtbar. Und das sind so Momente, wo ich glaube, dass es vor allem strukturell unglaublich defizitär ist, gerade im Asylsozialberatungsbereich, aber auch in, und damit fahre ich jetzt sozusagen unsere bürgerlichen Gesellschaft ans Schienbein. Auch da gibt es Situationen, wo die Eltern vollkommen überfordert sind und das System die Leute einfach im Stich lässt. Und dann Dinge gemacht werden oder gemacht werden müssen, aus deren Sicht heraus, weil es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Und das ist sehr drastisch und sehr dramatisch. Bei dem Mädchen, das 12 Jahre alt war, da war es so, dass die Mutter für 100 Euro ihre Tochter an die Aufseher, die das Heim bewacht haben, verkauft hat. Und mein Versuch, das zu intervenieren und dagegen etwas zu tun, ist mehr oder weniger im Keime erstickt worden, weil die in einem rechtsfreien Raum leben und sich niemand wirklich dafür zuständig fühlt und die ganze Sache halt einfach von Amt zu Amt weitergetragen worden ist. Und Also das sind Strukturen, wo ich mir denke, oh Mann. Und eine andere Situation, die ich tatsächlich im Kindergarten noch erlebt habe, war die Geschichte von den zwei Kindern. Die Tochter war 1,5, der Sohn war 3,5, knapp 4 Jahre alt. Und das hat in der Familie nicht mehr funktioniert. Also da gab es Gewalt und da waren auch Drogen mit im Spiel und alles Mögliche. Und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt lief eigentlich ganz gut. Und wir waren auf dem Weg, das ist mir gelungen, weil die Eltern so weit zu bringen, zu sagen, okay, wir müssen die Kinder in irgendeiner Form woanders unterbringen. Die Eltern hatten die Einsicht zumindest so weit, dass sie tatsächlich gerade im Augenblick nicht in der Lage sind, das zu stemmen und dass das für die Kinder nicht gut ist. Und das war alles schon auf dem Weg. Wir hatten auch schon die letzten Schritte getan und zum Abschlussprotokoll sollte ich dann noch meine Profession dazu schreiben und dann habe ich staatlich anerkannte Erzieher dazu geschrieben. Und die Dame vom Jugendamt hat mich dann erstaunt angeschaut und hat gesagt, wie, Sie sind kein Sozialpädagoge? Und ich, nein, ich bin Erzieher. Okay, dann müssen wir das Verfahren leider einstellen, weil dann haben Sie nicht die richtige Qualifikation, um diese Entscheidungen mitzutragen, mitzuführen. Und das sind solche Sachen, wo ich mir denke, okay, da klemmt es ganz schön gewaltig an den Strukturen. Und da sind den Pädagogen teilweise die Hände gebunden, den Eltern die Hände gebunden und letztendlich immer die Leidtragenden sind die Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene. Und da gibt es ein paar Geschichten in dieser Richtung. Die Jugendlichen und die Kinder, die ich erlebt habe, die eine Chance hatten, waren tatsächlich die, die von früh an in irgendeiner Form die Chance hatten, mitzureden. Die früh gelernt haben, Nein zu sagen. Die früh gelernt zu haben, okay, ich hab da ein Bedürfnis und da gibt es irgendjemanden, und sei es auch nur eine einzige Person, die hört mir dazu. Und das ist, also diese Resilienz, Fachsprache, die ist so unglaublich wichtig. Und ich wurde mal von der Mutter gefragt, was denn wichtig ist. Und ich meinte tatsächlich auch eben Resilienz und habe ihr dann eben erklärt, dass wichtig ist, dass die Kinder eben sich selber spüren dürfen, erleben dürfen, selber Entscheidungen treffen dürfen, auch selber Fehler machen dürfen. Und dieses Fehler auch wieder gerade stehen, Verantwortung dafür zu übernehmen, auch wenn es schier unmöglich ist. Also wenn man etwas kaputt gemacht hat, dann kann man es nicht wieder heil machen. Aber man kann trotzdem Verantwortung dafür übernehmen. Und die Kinder, die das gelernt haben, die eine Chance dazu hatten, die haben, egal in welcher Familienkonstellation es war, egal in welcher prekären Situation sie waren, das waren die, die am ehesten da wieder rausgekommen sind. Alle anderen, die hatten mehr oder weniger Glück, dass ihnen nichts Schlimmes passiert ist. Ja. Behaupte ich jetzt.
Ja, gibt es auch Studien dazu. Zum einen, dass diese Partizipation, das ist der Fachbegriff einfach, ich darf mitbestimmen, ich darf selbst bestimmen, auch da zu unterscheiden, okay, wo habe ich ein Mitspracherecht, wo darf ich selbst bestimmen, das sind primär die körperlichen Angelegenheiten, die das betreffen, und wo habe ich einfach auch kein Mitspracherecht. Aber alleine das klar zu wissen, das sind meine Rechte, da ist das und da ist das, das gibt Sicherheit, das gibt Rahmen, dann habe ich eine Struktur. Und in der kann ich mich bewegen. Und dass diese Kinder eben sich wesentlich besser dann auch in einem Schulsystem, das schlicht und ergreifend noch nicht optimal ist, ist einfach so, besser zurechtfinden, weil sie einfach autonomer, selbstbewusster, weil sie ein Selbstwert haben, Gefühl aufgebaut haben. Und auch Kinder, die jetzt nicht das Glück haben, in einer Familie aufzuwachsen, wo sie in Verbundenheit, in Liebe aufwachsen, da das nicht mitbekommen, weil der primäre Bindungsanker ist die Familie. Und trotzdem ist der Mensch so genial angelegt, dass es reicht eine Person, die irgendwo in der Kita, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, die diesem Kind in irgendeiner Form zugehört hat, es bestärkt hat, es, was ich gesagt habe, du wirst deinen Weg gehen. Dass das reicht, auch aus schwierigen Situationen, die Sie gerade auch drastisch benannt haben, wieder herauszukommen.
Ja.
Weil da dieser, ja, also der Kern bleibt ja immer da, aber der ist oft so verschüttet und so verwickelt, dass diese Kinder keine Chance haben. Und wenn dann da solche Marker einfach gesetzt worden sind, haben die Kinder eher eine Chance wieder, oder die Jugendlichen, wirklich rauszukommen aus Miserien, aus Geschichten, die man, ja, die ich höre, man denkt, das kann ich gar nicht aushalten vom Zuhören. Ich kann es nicht einmal beim Zuhören aushalten. Das ist einfach Wahnsinn. Wie halten Sie es aus? Wie gehen Sie mit den Kindern, mit den Jugendlichen um, die mit solchen Geschichten kommen?
Aushalten tue ich es nicht. Also ich entwickle da einen bitterbösen Humor tatsächlich auch, weil es einfach, das geht unter die Haut. Und es gab in meiner Berufsvita auch zwischendrin immer wieder mal Abbrüche, wo ich dann als Hausmeister gearbeitet habe oder andere Sachen gemacht habe, weil ich einfach an der Profession verzweifelt bin. Ich will helfen und dann bin ich teilweise so hilflos und muss Situationen miterleben, mit durchleben, wo ich nichts tun kann, weil ich einfach, ich kann nur zuschauen. Und im besten Falle kann ich irgendwie das Gefühl geben, okay, ich bin da. Ich kann nichts ändern an der Situation, doch, ich bin da. Also wenn du jemanden brauchst, und sei es nur zum Festhalten oder einfach nur zum stummen Dasitzen und Tee trinken oder irgendwas, letztlich viel mehr kann ich nicht machen.
Wie funktioniert so ein Beziehungsaufbau? Man, diese Kinder und Jugendlichen, die tun ja alles, um es dir zu erschweren, einen Zugang zu bekommen. Sie lassen ja keinen mehr an sich heran, weil sie diese Erfahrung ja oft genug gemacht haben, dass sie eh nicht richtig sind, sie werden eh nicht geliebt und sie sind eh ja, falsch.
Ja.
Und damit gehen die in eine Abwehrhaltung und machen Dinge, die für uns Erwachsenen dann immer so, naja, dann brauchst du dich ja nicht wundern, ne? Dann sind wir in diesen...
Der Klassiker.
Genau. Dann bist du ja selber schuld.
Richtig.
Aber dass das aus dieser Geschichte heraus geschuldet ist und die Kinder und Jugendlichen gar nicht anders können wie in einer ganz extremen Form zu reagieren. Ich glaube, beim letzten Mal haben sie erzählt, da hat ihnen einer einen Toaster hinterher geschmissen.
Ja, ja.
Aber das ist ein schönes Beispiel. Wie reagiert man dann darauf?
Um wieder einen tollen Fachbegriff zu benutzen, authentisch. Also ich war in dem Moment erschrocken, bin auch wütend geworden und dann haben wir uns kurz gekabbelt, also gestritten, verbal gestritten. Ich habe die Wohnung dann auch verlassen. Vielleicht kurz noch für die Zuhörer, das war ein Nebenjob, wo ich in der Drogenhilfe in München arbeite und wo ich nachts Wohnungen anfahre, um zu gucken, wie es den drogenabhängigen Jugendlichen geht, die auf dem Weg zur Selbstständigkeit sind. Und guck, ob es denen gut geht, ob die tatsächlich auch noch am Leben sind, weil es gab schon Fälle, wo ich besucht habe und tot vorgefunden habe, weil sie sich eine Überdosis gegeben haben. Also das ist so der Job. Und eben der eine Jugendliche, junge Erwachsene, der hat mir einen Toaster hinterher geschmissen, weil er das Gefühl hatte, dass ich in sein Reich eindringe und ich da nichts verloren habe und ich darf auch nicht die Wohnung durchsuchen und so weiter und so fort. Das darf ich zwar, weil es so vereinbart ist, auch mit der Jugendhilfe an der Stelle. Trotzdem ist es natürlich für ihn eine totale Grenzüberschreitung. Also ich würde es auch nicht wollen, dass jemand in meine Wohnung reinkommt und sagt, mach mal die Schränke auf und lass mal gucken, ob da irgendwas ist, was nicht da sein darf. Und das zu akzeptieren, dass er jetzt wütend auf mich ist, ohne es persönlich zu nehmen, das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt. Der zweitschwierigste Schritt ist dann trotzdem immer wieder zu kommen. Also diese Verlässlichkeit, diese Zuverlässigkeit auch zu zeigen und sagen, ich nehme dich so, wie du bist. Du darfst sauer auf mich sein und das ist in Ordnung und ich bin trotzdem da für dich. Klar, ich bin auch wütend, wenn du Sachen nach mir schmeißt und das sage ich dir auch und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich komme morgen wieder. Auch wenn ich sauer auf dich bin. Genau. Also vor allem auch, glaube ich, emotionale Verlässlichkeit. Das ist, wenn ich sage, ich komme morgen wieder, dann ist damit nicht nur gesagt, ich tauche wieder auf, sondern ich bin immer noch für dich da. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied, den die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen und auch die Kinder sehr schnell merken, ob man es ernst meint oder nicht. Mhm. Und bei den Kindern und Jugendlichen, wo ich selber einen wahnsinnig schweren Zugang hatte, da bin ich auch nie gelandet. Mhm. Die haben mich auch nicht rangelassen, ich war nie Ansprechpartner für die. Die hatten dann andere Leute im Team. Aber
das muss man dann auch akzeptieren, dass es so ist, ohne wieder diese persönliche Ebene es persönlich zu nehmen, es zu akzeptieren und diese Gefühle wahr und ernst zu nehmen. Und jetzt schlage ich wieder den Bogen zur Kita oder zu unseren jungen Kindern. Es ist so elementar, wie sollen sie denn lernen, mit Wut, mit Gefühlen, mit Aggressionen, mit Freude, also mit allem, was da dazugehört, umzugehen, wenn als Erwachsener oder wenn ich als Kind immer erlebe, dass selektiert wird. Es freut mich, wenn du lustig bist und wenn du fröhlich bist und wenn du nett bist und höflich. Das sind die Attribute, die zählen. Aber wenn du Wut hast, dann habe ich dich nicht so lieb. Das sagt man nicht, aber das wird transportiert, weil das ist nicht gewollt. Ja. Das heißt nicht, dass Kinder alles dürfen und grenzenlos ihre Bedürfnisse rausbrüllen dürfen, aber anzuerkennen, ich sehe, dass du wütend bist und ich verstehe, dass du wütend bist. Aber trotzdem müssen wir jetzt uns zusammenpacken, und weil ich muss jetzt in die Arbeit zum Beispiel. Ja. Also diese Grenzen zu setzen, obwohl das Kind nicht möchte, aber anzuerkennen, dass das Gefühl, das das Kind hat, richtig ist, dass das in Ordnung ist. Nicht zu sagen, nur weil du so bist, komme ich jetzt zu spät in die Arbeit.
Ja, das ist schwierig. Und das, was da sehr, eben weil das ein Stück längerer Weg ist an der Stelle, auch anzuerkennen, dass der andere jetzt gerade eben tatsächlich sauer ist, das gilt ja auf allen Ebenen, ob es Partnerschaftsebene ist, Kollegenebene oder wie auch immer, da wird es sehr schnell, eben weil es scheinbar einfacher ist, um auf die Strukturen wieder zurückzukommen, auf die Strukturen verwiesen. Wegen dir komme ich zu spät. Ja. Das ist Struktur. Also, ja, da gibt es Termine, das ist vollkommen richtig. Aber wegen ihm oder dem Kind oder dem Partner komme ich jetzt nicht zu spät.
Genau.
Das mag vielleicht sein, dass da eine Kausalität, ein Zusammenhang besteht, aber die Person ist nicht schuld im Sinne von du bist verantwortlich dafür, weil diese Verantwortung kann nur ich tragen. Ich hätte es in irgendeiner Form auch anders organisieren können, dass ich früher aufstehe, dass ich mich auf diese Diskussion nicht einlasse oder wie auch immer in irgendeiner Form. Also für mein Tun bin immer ich selbst verantwortlich. Und das ist verdammt schwer, weil man sich da in dem Moment auch Zeit nehmen muss dafür, Mist, was ist mein Anteil jetzt gerade an diesem Streit, an dem Gespräch, an dem, was jetzt nicht gut gelaufen ist. Und der ist immer vorhanden. Der ist immer vorhanden und der geht auch nicht weg.
Ja.
Und das auf die Strukturen zu schieben und sich da darauf auszuruhen und zu sagen, die Struktur ist wichtig, die Struktur ist zu wichtig, da lernt jeder dann automatisch damit, okay, ich muss mich auf die Strukturen verlassen. Die Strukturen sind verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Wenn ich rechtzeitig in der Arbeit bin, geht es mir gut. Mir kann es auch gut gehen, wenn ich eine Viertelstunde später in der Arbeit bin und trotzdem Ärger mit meinem Chef bekomme, weil das gerade in diesem Augenblick nicht anders da ging. Weil in dem Augenblick, keine Ahnung, mein Kind gesagt hat, Mensch, heißes Wasser, ich will es mir drüber schütten. Das kann man vorher nicht planen, nicht organisieren. Und ich kann nicht mein Kind dafür verantwortlich machen, dass ich sage, du bist schuld, weil du jetzt eine dumme Idee hattest, dass ich jetzt zu spät in die Arbeit gekommen bin.
Du bist schuld, dass ich jetzt wütend bin und
oder
dass
so
ich jetzt
auch, genau.
so dich anschreien musste, sondern bei sich zu bleiben.
Ja.
Es macht mich wütend. Ja? Ich merke jetzt richtig, wie ich in Stress komme, weil ich nicht rechtzeitig rauskomme. Bei mir zu bleiben.
Ja.
Und Kinder sind kooperativ.
Absolut. Und zwar so weit sogar, dass es schädlich ist.
Ja.
Für das ganze Familiensystem teilweise. Mhm. Also da gibt es auch genügend Geschichten darüber zu erzählen.
Und da vielleicht noch ein Satz dazu. Kinder sind, also das ist einmal so ein Ding, man meint immer, man muss was reinerziehen, damit sie Mensch werden, damit sie ein guter ja, damit sie gute Manieren und gute Erwachsene werden. Kinder sind hochgradig kooperativ. Aber wenn ich mir dann einmal den durchgetakteten Tag eines Kindes, von wegen, wir müssen früh aufstehen, obwohl das Kind vielleicht noch gar nicht in der Wachphase ist, aufstehen, anziehen, Kita, das hat alles eine Systematik und eine Struktur, die sehr, sehr anstrengend ist. Und es gibt im Laufe dieses Tages sehr viele Neins. Nein, das geht jetzt nicht, weil. Das geht jetzt nicht, nein, und wir müssen jetzt das. Also sehr viele Gebote, sehr viele Verbote. Und wenn das überhand nimmt, dann gibt es irgendwo am Tag eine Explosion. Und meistens an der Stelle, wo ich sage, ja, was ist denn jetzt los? Das ist doch gar nicht schlimm.
Ja.
Aber wenn man den ganzen Tag von so einem Kind sieht, dann war das einfach der Tropfen zu viel und jetzt explodiert er. Das Kind wird abgeholt von der Kita und explodiert im Auto und nur noch Zeter und Mordio.
Genau, und keiner versteht.
Und keiner versteht, was los ist, und dann geht es ab zum Psychologen, jetzt übertreibe ich, und dann werden irgendwelche Maßnahmen erfunden, um das Kind zurechtzubiegen. Wenn man sich aber einfach den Tag anschaut und den Tag prüft innerhalb dessen und sagt, okay, wo konnte das Kind einfach wirklich autonom sein?
Was ist das?
Selbsttätig. Dem Spielen seinen Fluss lassen, ohne dass man unterbrochen wird, unbeschwert zu sein, dann habe ich kein Problem, wenn ich sage, okay, tut mir leid, heute pressiert es. Wir müssen jetzt ganz zackig anziehen und wir müssen jetzt gleich weg, aber morgen habe ich wieder Zeit.
Richtig.
Morgen können wir das anders machen.
Ja.
Das ist für Kinder kein Problem.
Ist es auch nicht. Und was, glaube ich, auch Erwachsene an der Stelle deutlich unterschätzen, ist, dass eine Minute für ein Kind eine viel längere Lebenszeit ist als die für einen Erwachsenen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, trifft ja auf Erwachsene auch zu. Wenn ich jetzt heute Stress mit meinen Arbeitskollegen habe und irgendwas im Projekt nicht funktioniert und ich hier ein Nein bekomme und diese Finanzierung läuft nicht und da kriege ich wieder ein Nein und die Teamsitzung läuft nicht so, wie es eigentlich gedacht ist und ich muss einen neuen Termin ansetzen, wird mir ein Termin abgesagt, dann drückt mir mein Chef wieder Stress rein. Dann ist es teilweise über eine Woche und wir halten das aus. Und am Freitagnachmittag ist dann Schluss, da ist dann Ende und dann kriegt es auf einmal irgendjemand ab, der überhaupt nicht damit betroffen ist. Das ist eine Woche in einem, sage ich mal, 40-jährigen Leben. Wenn ich diese Woche nehme für einen 3-Jährigen, dann ist es eine komplett andere Dimension.
Yeah.
Und dieses Zeitempfinden wird da auch vollkommen unterschätzt.
Yeah.
Und diesen Rhythmus wahrzunehmen, dass jemand anders, der auch als Erwachsener einen komplett anderen Lebensrhythmus hat als ich und der jetzt nicht um 12 Uhr zum Mittagessen gehen kann, weil er einfach, du, ich habe gerade um 11 meine Brotzeit gemacht, ich kann jetzt nicht essen, weil ich früh nicht frühstücken kann. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn man da nicht irgendwie sensibel ist und drauf zuhört, dann produziert man strukturelle Konflikte automatisch, einfach durch Zeitempfinden.
Ja, absolut. Und da nochmal einen kurzen Rückgriff auf Corona. Ich, nur ganz kurz,
ja.
Weil das ist wirklich mit Häkchen so gut abgeschlossen. Das gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Nee, es ist verschwunden.
Wir wollen nicht mehr darüber reden.
Ich kann als Erwachsener mich für ein Jahr, für 2 Jahre aus dem Leben herausnehmen. Das ist kein Thema. Ich kann mich zurücknehmen, ich kann auf Lokalitäten verzichten. Etc. pp., das kann ich jedem Erwachsenen zumuten. Aber doch bitte nicht Kindern, die in der Entwicklung stecken, für die jede Minute, wie Sie gerade so schon gesagt haben, zählt als Erfahrungswert, als Entwicklungswert. Das geht nicht. Und genau das haben wir gemacht.
Und zwar massiv.
Massivst.
Für einen 80-Jährigen sind 2 Jahre nichts und für einen 3-Jährigen sind 2 Jahre 2/3 des Lebens.
Und die, was Psychologen, Pädagogen, wir haben alle Alarm geschlagen. Sie sagten, das geht nicht, ich kann auch nicht in der Grippe mich vermummen und in der Grippe mit der Maske rumlaufen. Jetzt bin ich doch schon wieder mittendrin. Wir hören sofort auf mit Corona.
Ja,
aber wir haben es gemacht.
Das ist, weil wir es mussten. Genau, wir haben es gemacht und ich gestehe hiermit öffentlich, dass ich da tatsächlich teilweise zivilen Ungehorsam geübt habe, weil manche der Regelungen für mich nicht mehr für das Kindeswohl waren. Die waren kindeswohlgefährdend.
Absolut.
Und die habe ich dann auch nicht durchgesetzt. Mhm. Und auch das ist eine Form von Struktur, die von außen vorgegeben worden ist. Und da das Gespür nicht zu verlieren, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, was braucht mein Gegenüber, und auch nicht zu wissen, was brauche ich, da den Mittelweg zu finden, ist verdammt schwer.
Ja, und dann sind wir schon wieder mitten in der Kita. Die Balance zu schaffen zwischen dem, was ist mein Empfinden, was ja immer mit einem persönlich zu tun hat, was ist auch mein Wissen darüber. Wir haben hoffentlich alle einen fachlichen Hintergrund zu dem ganzen Thema. Und was haben die Eltern für Bedürfnisse? Also diese Balance müssen wir ja auch halten. Für manche war das ja eine sehr schwierige, mit Unsicherheit und Ängsten geprägte Zeit.
Ja, war es definitiv. Die sich auf verschiedene Arten auch bei mir gezeigt haben. Mhm. Also die Elternschaft ist ja mir da auch ganz schön an die Kandare mittelfristig gegangen, weil ich Entscheidungen treffen musste, die für die Eltern nicht mehr nachvollziehbar waren und nicht verständlich zu erklären waren.
Ja.
Und das hat auch letztendlich dann so weit geführt, dass ich irgendwann Drohbriefe bekommen habe und mir meine pädagogische Erfahrung, wie man es auch nennen möchte, tatsächlich aberkannt wurde und ich dann als Leitung im öffentlichen Feuer stand, wo ich dann irgendwann auch einfach nicht mehr die Kraft hatte, um mich dagegen zu wehren und deswegen auch damals leider ich gesagt habe, okay, Kindertagesstätte ist für mich raus, da bin ich jetzt nicht mehr tätig, ich kann diese Elternarbeit tatsächlich nicht mehr leisten.
Ja.
Was ich sehr bedauere.
Wir auch. Ne? Wir auch. Wobei an der Stelle sagen muss, Sie sind so ein Geschenk an diesen Stellen, wo Sie jetzt tätig sind. Weil dazu braucht es Menschen, die diese Ruhe, diese Gelassenheit, diese Empathie für diese Kinder und Jugendlichen, die bei uns durch sämtliche Raster schon durchgefallen sind, mit denen schon keiner mehr kann. Genau solche Menschen wie Sie sind, brauchen diese Kinder und Jugendlichen, um einfach noch eine Chance zu haben. Von dem her bedauere ich jetzt nach wie vor sehr, dass Sie uns verlassen haben, weil Sie waren eine sehr gute Leitung und die Gespräche mit Ihnen waren immer eine Bereicherung. Aber des einen freut, des anderen leid. Das sagt man, unser Leid. Aber auf der anderen Seite ist es ein Geschenk für diese Kinder und Jugendlichen.
Jetzt wurde ich aber ganz schön öffentlich gelobt. Und ich kann Lob ganz schwer annehmen.
Ja, eben. Sie können jetzt aber.
Ich nehme einen Teil davon an.
Über die Büroarbeit reden wir jetzt ja nicht.
Okay, ist ein Punkt. Ich bin ja auch Pädagoge und kein Büroangestellter.
Genau. Alles gut.
Ja, ja.
Okay. Wir haben nämlich schon überzogen von unserer Zeit. Ich fasse mal nochmal zusammen, was für mich jetzt so die Quintessenz ist, das Elementare in der Arbeit mit Kindern, in der Arbeit mit Jugendlichen, aber vor allem, ich beziehe es jetzt natürlich auf unsere Arbeit in der Kita, das heißt mit den Jüngsten, ist die Verantwortung dafür da, für die Kinder da zu sein, Verbundenheit zu haben, Vertrauen in die Kinder zu haben, ihren Tag so zu strukturieren, dass möglichst viel Freiraum ist. Also so viel Freiraum wie möglich und so wenig Grenzen wie möglich. Ja.
An der Stelle möchte ich allen Pädagogen wünschen, dass sie sich mal die Frage stellen, wer braucht eigentlich diese Strukturen, die so alt sind? Ich als Pädagoge, um Sicherheit zu geben, weil ich selber es so gelernt habe, oder braucht es wirklich das Kind? Ich glaube, dass nur in 1 von 100 Fällen es tatsächlich das Kind braucht.
Yes. Ist so. Es ist wesentlich einfacher, Programme abzuarbeiten.
Ja.
Dann habe ich Häkchen gemacht, ich habe was getan, ich habe mich vorbereiten können und die Eltern sind glücklich. Aber das ist nicht das Ziel, das wir haben.
Nein.
Meine Abschlussfrage an Sie. Was wünschen Sie sich für sich selber? Was wünschen Sie uns als Kreisverband? Und was wünschen Sie der Welt?
Das sind jetzt große
ganz
Fragen.
Ganz kurz.
Ganz kurz. Sehr große Fragen. Für die Welt habe ich tatsächlich keinen Wunsch. Das ist ein totales Chaos. Ich weiß nicht, was man da jetzt noch wünschen kann. Vielleicht Geduld, es auszuhalten, was gerade passiert, weil ich immer noch glaube, dass letztendlich alles gut wird. Die guten Kräfte sind am Werken, auch wenn sie klein sind und unsichtbar sind. Sie sind da und es verändert sich etwas, und zwar massiv. Aber wir können es nicht benennen im Augenblick. Für den Kreisverband wünsche ich mir Pädagogen, die den Mut haben, sich selbst zu stellen und sich selbst in Angriff, in Anführungszeichen, zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss erst an mir arbeiten, um die anderen zu erkennen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und für mich, ich wünsche mir weiterhin viel Geduld, um die Situation mit den Kindern und Jugendlichen aushalten zu können. Weil Geduld ist für mich das Wichtigste. Ich kann es 100 Tage ein Gespräch suchen und am 101. Tag habe ich das Gespräch. Mhm. Aber diese 100 Tage davor einfach stetig da zu sein, Geduld zu haben und nicht enttäuscht zu sein, wenn es dann der 101. Tag nicht kommt.
Auch nicht ist.
Ja. Das ist, ja. Die wünsche ich mir.
Ja. Und wenn es der 101. Tag auch nicht ist, dann ist es so. Aber ja. Das, was Sie getan haben, ist das, was Sie tun können.
Richtig.
Also auch diese Verantwortung bei sich und beim anderen zu lassen.
Genau. Ich kann nur anbieten, mehr kann ich nicht.
Mhm. So ist das. Herr Siebert, vielen, vielen Dank. Ich könnte jetzt schon wieder eine Stunde weiter quatschen.
Man kann ja eine Fortsetzung.
Unbedingt, unbedingt. In diesem Sinne alles, alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung.
Bitte schön.
Bis demnächst.
Bis demnächst. Vielleicht ja in der Kita. Ich glaube es nicht.
Mal schauen.
Das war der Podcast für große Menschen.